Hi, komm rein. Hier bist du richtig bei Tales of Us, der Podcast für die Ü40er und alle, die wissen wollen, wie ihre Eltern ohne das World Wide Web und Mobilfunk überleben konnten. Viel Spaß!
Ja, herzlich willkommen zur ersten Folge von Tales of Us, dem Podcast von Steffen.
Hi, grüßt euch.
Und mir, ich bin Jörg und wir haben vor, euch ein bisschen was zu erzählen über Sachen aus unserer Jugend, unserer Kindheit oder aus dem jungen Erwachsenwerden. Heute sind wir beides alte Säcke. Wie alt sind wir eigentlich genau?
50.
Oh, es tut weh.
Es tut ganz weh.
Ja, gut. Und da wir nicht genau wissen, über was wir eigentlich jetzt reden wollen, wie das relativ spontan halten wollten, haben wir uns gesagt, wir losen das aus und haben uns dafür ein wunderbares, nettes, virtuelles Glücksrad gebaut. Mal gucken, was es sagt. So, Steffen, was sagt uns denn das Glücksrad?
Zurück in die Zukunft.
Ui, zurück in die Zukunft. War ein Film aus dem Jahre, wie viel?
1985.
1985, da waren...
Krieg ich jetzt den Klugscheißer-Part?
Du kriegst jetzt den Klugscheißer-Part, genau. Ah, jetzt ist gerade wie auf die Pistole geschossen.
Ja.
Ja. So in der Zukunft. Was fällt uns denn dazu ein? Marty McFly fällt mir ein, direkt.
Marty McFly.
Oder hat auch sein Vater. McFly, jemand zu Hause.
DeLorean fällt hier ein.
Ja. Ja, ansonsten, was kann ich mich erinnern? Später habe ich festgestellt, dass die Anfangssequenz definitiv abgekupfert war von der Zeitmaschine, die ich irgendwann mal wieder im Fernsehen abends gesehen hatte. Von 1960 ist der Film, wo auch lauter Uhren am Anfang sind, genauso wie in der Anfangssequenz von Back to the Future. Mhm. Und da fällt mir auch gerade ein, das ist eine meiner ersten Kinoerinnerungen. Die Zeitmaschine, irgendwie Ende der 70er, Anfang der 80er muss es gewesen sein. Da hatte meine Mutter mich im Endeffekt im Kino abgegeben, irgendwann mal samstags, um anscheinend Weihnachtsgeschenke zu kaufen. Ich sollte es wahrscheinlich nicht mitkriegen.
Ja, besser ist es.
Ja, und da wurden dann drei Filme am Stück gezeigt. Das war Die Zeitmaschine, 20.000 Meilen unter dem Meer und Die Reise zum Mittelpunkt der Erde. Alles drei irgendwelche Klassiker, die hin und wieder mal auf irgendwelchen Sparten sind, heutzutage noch laufen. Und Abenteuerfilme sind. Ja. Und das ist mir da dann aufgefallen wieder, als ich die ganzen Uhren am Anfang von Back to the Future gesehen habe.
Bei der einen Uhr fiel mir auch auf, bei dem Intro, als ich es neulich nochmal gesehen habe, dass da so eine kleine Figur an einem Zeiger baumelt. Und das habe ich dann tatsächlich recherchiert und das ist ein Hinweis auf einen Stummfilm.
Oh, Harold Lloyd fällt mir da ein.
Richtig. Anscheinend muss man Lloyd heißen, um an diesem Zeiger zu baumeln. Auf jeden Fall ist das ein Zitat auf diesen alten Stummfilm. Und am Ende baumelt Doc Brown ja auch wieder an dem Uhrzeiger. Also das ist quasi dann nochmal doppelt aufgegriffen.
Am Ende. Stimmt, da wurde das Kabel nicht durchgerissen oder auseinandergegeben.
Das war aber in der Vergangenheit. Das war in der Vergangenheit, als er als auf den Blitz gewartet haben quasi. Mhm.
Also auf dem Blitz gewartet haben, ja.
Ja, gut.
Ansonsten hatte ich irgendwo auch mal gelesen, zu Zurück in die Zukunft, der Film wurde Disney irgendwann angeboten, das Drehbuch.
Mhm.
Die haben es dann aber lustigerweise abgelehnt. Ich meine, heutzutage nenne ich das Familienfilm. Zurück in die Zukunft, der ist jugendtauglich anders und Disney hat es abgelehnt mit der Begründung, sie könnten keinen Film veröffentlichen, in dem eine Mutter in einer anderen Zeit ihren Sohn küsst.
Ja.
Naja, ich würde sagen, gut, das war Mitte der 80er. Da war alles noch ein bisschen anders.
Nicht so. Ist auch heute noch schwierig, aber im Grunde genommen ist der Film ja leichte Unterhaltung und eine Komödie. Mehr als ein Science-Fiction-Film sowieso.
Ja, auf alle Fälle. Na, Science-Fiction schon, ein Stück weit, weil es ja so eine Zeitreisen geht, die gibt es heute immer noch nicht.
Nee.
Obwohl wir alle auf Marty McFly gewartet haben im Jahre 20, ich weiß es gar nicht mehr. War jetzt hier vor 4, 5 Jahren war das da so, so ein kurzer Hype im Oktober, die Marty McFly Willkommensparty.
Ich habe vor allem damals auf ein Hoverboard gewartet.
Das war damit fliegst du nur auf die Fresse. Jo. Was fällt dir denn noch ein so zurück in die Zukunft?
Also ich kann erstmal für mich sprechen, was mich damals an dem Film gecatcht hat, war weniger das Zukunftsthema. Ich fand es irgendwie befriedigend zu sehen, dass ein Bully von dem Außenseiter dann quasi später vorgeführt wird. Das war so dieses typische Hollywood und Happy Ending Ding. Heute steht man ja eher, also zumindest ich, auch auf charismatische Bösewichte, aber so damals war das immer so, keine Ahnung, das war für mich so das Ding, okay, passt, der Typ ist quasi dann später quasi der Doofe. Ja, ziemlich klischeehaft, aber das ist das, was mir zu dem Film einfällt und vor allen Dingen so ein Spiel mit Träumen, also jeder träumt ja von Zeitreise und was es möglich machen würde. Und dann auch die Sache, wo er dann später reich wird mit den Sportwetten.
Ja, das ist dann aber in der Fortsetzung. Das war in der Fortsetzung, Biff wird reich,
ja, klar. Also Sportwetten. Das ist ja egal, aber generell so diese Idee, ja, ich meine, simpler geht's ja gar nicht. Ne?
Ja, würde ich aber auch machen. Yeah. Wenn ich in der Zukunft will, ich würde mir auch als allererstes erstmal den Kicker-Almanach kaufen. Und würde halt schön wetten, dass Gott weiß, wer, naja, deutscher Meister, das ist ja seit ein paar Jahren auch eine Riffigale Fußball in Deutschland.
Ja, das ist so, was mir noch einfällt. Und halt die ganzen Gimmicks, also die ja dann auch irgendwie dann auch als Merchandise später rauskommen, markante Gegenstände, wie eben Hoverboard, der DeLorean, der Fluxkompensator und so weiter und so fort.
Der Fluxkompensator. Bei den habe ich auch mal in einem Zeichentrickfilm oder animierten Film gefunden.
Mhm.
Und zwar auch von Zemeckis, der ja auch Back to the Future alle drei Teile gemacht hat. Und zwar im Polar Express, in der Lokomotive, ist auch der Fluxkompensator verbaut. Ein Schelm, der böse steckt dabei.
Ja.
Nicht, dass es dieselbe Lokomotive ist, die sich Doc Brown nachher schnappt in Teil 3. Aber wie gesagt, auch dort taucht der Fluxkompensator auf. Anscheinend können einige Menschen von erfolgreich gewonnenen Dingen nicht so ohne weiteres Abstand nehmen.
Ja, ich meine, das ist ja auch gewollt in dem Film. Das macht er ja quasi mit Absicht, sich selbst dann da nochmal zu zitieren. Da gibt es noch einige weitere Sachen. Was für mich noch ganz witzig war, das wusste ich wie gesagt auch nicht, das habe ich durch Zufall gelesen, in dem Film Bill & Ted's Verrückte Reise durch die Zeit mit Keanu Reeves, gibt es ja die Telefonzelle als Zeitmaschine.
Ja.
Und geplant war aber eigentlich, dass ein 69er Chevy, ein Van quasi, ein Chevy von 1969, als Zeitmaschine dient. Da aber der DeLorean schon existierte, wollte man das nicht kopieren. Also haben sie sich dann für eine Telefonzelle entschieden in der Produktion.
Okay.
Ja. Also der DeLorean ist auch...
Wenn ich jetzt überlege...
Ja.
Ich kenne kein Auto als Zeitmaschine.
Nee, ich auch nicht. Also man möge uns korrigieren, wenn das falsch ist, aber ich glaube, der DeLorean ist, was Filme angeht, die einzige Zeitmaschine, die ein Auto ist.
In der Zeitmaschine ist es ein Gerät, wo man sich reinsetzt und einen Hebel wägt.
Mhm.
Gut, Bill & Ted ist die bekannte Telefonzelle. Back to the Future ist es halt der DeLorean und nachher nochmal ein Zug.
Stimmt, der Zug, ja.
Ja, dann, was haben wir noch? Bei Traumschiff Surprise, wo ja auch eine Zeitreise gemacht wird, da ist es auch wieder ein Sofa, wo aber, glaube ich, dass das Schaltdeck von dem Sofa dem Zeitschaltdeck vom DeLorean nachempfunden ist.
Ist das so?
Ja, das hatte ich mal irgendwo auch gelesen.
Ja, Wie gesagt,
hab's jetzt aber leider visuell nicht vor Augen.
Okay.
Was auch dort dürft, liebe Hörer, ihr mich eines Besseren belehren.
Ja, also wie ihr merkt, wir versuchen auch spontan mit Halbwissen zu glänzen.
Das können wir.
Das können wir ganz gut. Wie gesagt, besser die Hälfte wissen als gar nichts wissen.
Und genau.
So sieht's aus.
Gar nichts wissen ist ganz doof.
Gar nichts wissen ist richtig doof, ja.
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 Worum geht's denn für mich jetzt mal? Genau. Wollen wir mal kurz durchgehen, so von der Handlung her. Also wir haben Marty McFly, der hat wohl irgendeinen älteren Kumpel, Doc Brown genannt, Dr. Emmett Brown heißt er in dem Film, gespielt von Christopher Lloyd.
Ist übrigens ein bisschen Einstein nachempfunden, also das ist auch im Cast so ausgewählt worden, dass das so ein wirrer Wissenschaftler sein soll.
Also, gut, wenn Einstein auch so drauf war, wundert mich nichts mehr.
So sieht's aus.
Ja.
Der Hund heißt doch Einstein.
Der Hund heißt Einstein, ja. Das stimmt. Und wie gesagt, Doc Brown, er findet eine Zeitmaschine und Marty soll ihn bei der ersten Zeitreise dokumentieren. Und dies geht irgendwie mächtig schief, da für diesen DeLorean, Achtung, obwohl der Spoiler-Alert ist hier vollkommen egal, glaube ich, weil wer ihn nicht gesehen hat, der Film ist so alt, da können wir jetzt nicht drauf achten.
Das stimmt.
Das Ding muss mit Plutonium betrieben werden. Das hat er sich von ein paar libyschen Terroristen organisiert. Und die Bombe, die er im Gegenzug baute, war halt Schrott. Also war halt dann doch Pazifist. Und die wollten halt dann ihre übelste Rache nehmen. Und dadurch kommt es halt, dass Doc Brown nicht den Wagen besteigt, sondern Marty McFly. Besteuert das Ding auf die 140 Stundenkilometer und flups befindet er sich im Jahr 1955.
Da fällt mir jetzt was zu ein, was ich ganz spontan einfach reinballern will hier.
Ja.
Das Ding wird ja auch weiterentwickelt. Der DeLorean plus die Zeitmaschine an sich und auch wie sie betrieben wird.
Ja.
War 89 Recycling schon ein Riesenthema? Oder war das da eher noch in Kinderschuhen?
85 sind wir.
Ja, aber ich rede von der Fortsetzung. Weil später schmeißt er ja quasi allen Mist in das Ding rein und...
Er schmeißt doch schon am Ende des Films, wenn er wiederkommt und Marty McFly mit seiner Freundin abholt.
Mhm.
Einfach nur als Ende des Films, damals auch gar keine Fortsetzung geplant war.
Ja.
Und schmeißt er da, glaube ich, auch eine Bierbüchse und eine Bananenschale.
Richtig. Also das heißt quasi alternative Energie, Recycling.
War schon damals anscheinend ein Thema.
Oder es war ein Vorgriff, wie gesagt, Science-Fiction-orientierte Filme tun das ja manchmal, ne? Die denken irgendwas weiter. Aber ich glaube, das war damals auch schon ein Thema, ja. Davon kann man ausgehen. Wäre vielleicht interessant, das mal nachzuschlagen. Aber das fällt mir jetzt gerade so ein, weil das ist ja dann auch, wobei, so als Randbemerkung, ist ein amerikanischer Film, da war es mit Recycling vielleicht nicht so ganz weit.
Ja. Willkommen.
Ja, ja.
Nicht alles so schlecht aus Amerika.
Das ist wohl richtig, ja. Big Macs.
Die sind nicht so gut.
Nee. Aber lecker.
Ja.
Manchmal.
Manchmal. Genau.
Ja. Aber wo waren wir jetzt? Ich habe das jetzt...
Wir waren... Marty McFly ist gerade im Jahr 1955 angekommen.
Mhm. Kraftstoff von Terroristen, das geht schief. 1955, genau.
Genau. Ja, und dort hat er jetzt die Aufgabe, natürlich, er muss wieder zurück. Aber hat kein Plutonium. Und auch über ein paar Umwege schafft er es, zu Doc Brown zu kommen, wobei er dort schon den ersten Fehler macht, seine Eltern zu treffen. Und so weit treibt, dass seine Mutter sich in ihn verliebt. Der Grund, wieso Disney diesen Film nicht machen wollte.
Ach so, das Prinzip, genau. Du darfst deinem Ich auch nicht begegnen. Oder solltest es nicht tun, ne? So.
Ja, das ist hier aber am Ende des Films außer Kraft gesetzt, weil da sieht er sich ja selbst, wie er
richtig
in die Zeit reist.
Oder du sollst nichts tun, was den Lauf der Zeit verändert.
Richtig. Genau.
Oder das sieht dann alles eben ganz anders aus später.
Genau. Und jetzt hat er halt das Problem, dass auf seinem mitgeführten Foto er also ablesen kann eigentlich, wie hoch die Chancen auch sind, dass seine Geschwister und er auf die Welt kommen. Und zwar in der Form, dass sich ja immer wieder Teile des Fotos auflösen, wenn die Personen darauf verschwinden.
Also hat er quasi Live-Coverage davon. Ja.
Was er tun muss.
Was er, ja, oder was gerade Sache ist, ne? Was Phase ist.
Genau, was Phase ist. Mhm. Und somit stellt auch Doc Browning die Aufgabe, er soll gefäß in dieser einen Woche, der jetzt 1955 gefangen ist, bis dieser Blitz in den Turm einschlägt und sie den dazu nutzen können, diese Stromenergie in den Fluxkompensator zu leiten, muss er dafür Sorge tragen, dass seine Eltern sich küssen beim Tanz unter dem See und sich ineinander verlieben.
Ich habe das überhaupt nicht mehr in Erinnerung jetzt. Die müssen ja wissen von diesem Blitz. Wie finden sie das eigentlich raus?
Ja, so. Am Anfang noch in 1985 sitzt er mit seiner Freundin an diesem an dieser City Hall oder was das ist, wo der Blitz eingeschlagen ist, und da ist da so eine Bürgerinitiative, die sammelt für die Reparatur der Uhr, die seit 1955 kaputt ist.
Seit diesem Gewitter eben.
Genau, und auf diesem Flyer, den er bekommt, weil er ein Quarter spendet, steht halt genau die Uhrzeit drauf, wann der Blitz so reingeschlagen
ist. Ja, jetzt fällt der Korb wieder, ja.
Und diesen Zettel hat er noch einstecken und hat er mitten nach 1955 genommen.
Ja.
Von daher wissen der und Doc Brown, wann dieser Blitz dort einschlägt. Ja.
Weil das quasi One-Shot. Die haben nur eine Chance. Die
genau. Sein. Das ist ein absoluter One-Shot, nur eine Chance. Und wie es natürlich so ist, dramaturgisch geht da auch am Ende einiges schief.
Ja.
Ja, und
dann hängt er noch am Zeiger rum.
Ja, Doc Brown hängt am Zeiger rum. Steckt dann, ich habe den Film neu jetzt wieder zufällig gesehen, schafft es, das Kabel, was auseinandergeflogen ist, wieder zusammenzustecken, und dann geht's unten an der Stelle, wo es den Mast, wo Marty dagegen fährt. Mhm. Da geht's auch auseinander. Das heißt, in Windeseile muss er dann da oben runterkommen, dann rutscht er irgendwie an einem anderen Seil da runter, Tarzan-mäßig. Und er schafft es dann gerade so, dass er die Kabel wieder verbindet, als Marty genau das obere Kabel trifft. Und das ist eigentlich relativ witzig gemacht. Du siehst den Strom ankommen, schön visuell. Und dann einen hell erleuchteten Doc Brown. Das Kabel ist zwar zusammen, aber er leuchtet auch schön mit auf.
Ja.
Und da bläst dieser ganze Strom in den DeLorean und er verschwindet zurück nach 1985. Nachdem Marty McFly die Zukunft verändert hat.
Punktlandung.
Ja. Allerdings, was ich noch sagen muss, er hatte keine Möglichkeit, weil wir vorhin sagten auch, verändere nicht die Vergangenheit, worauf Doc sich selber berufen hat. Jetzt hat er Doc auch einen Brief geschrieben, der hat ihn aber ja gefunden und zerrissen. Deswegen jetzt Marty ja 10 Minuten früher zurückkommt wie geplant.
Ja.
Um halt einfach Doc noch zu warnen, dass die Terroristen kommen. Und da aber der DeLorean dann nicht mehr anspringt, aus welchem Grund auch immer, Theorien sagen, weil es ihn jetzt zweimal in dieser Zeitzone gibt, kann er nur einmal fahren.
Ich vermute eher, es ist dramaturgisch vom Film so gewollt.
Vermute ich.
Damit auch
der Hut davon aus,
dass es ja später funktioniert.
Ja, ja. So begründet
wurde. Man muss ja nicht aus allem was konstruieren.
Ja. Und da hat er halt dann nochmal gesehen, wie Doc Brown niedergeschossen wird von den Terroristen und wie er selbst mit dem DeLorean nach 1955 flüchtet. Aber als er dann bei Doc ankommt, dieser dann doch aber sich bester Gesundheit erfreut, da er seine eigenen Regeln missachtet hat und eine schutzsichere Weste getragen hat.
Nächste.
Und als dann Marty wieder zu Hause ist, muss er feststellen, dass sein Bruder nicht mehr in einer bekannten Burgerbude arbeitet, seine Schwester nicht mehr irgendwie arbeitslos ist, mit irgendwelchen merkwürdigen Jungs rumhängt, sein Vater kein Loser mehr ist, seine Mutter nicht mehr voll schlank. Oder schlank.
Mhm.
Und das Leben sich halt dann doch geändert hat. Und Biff nicht mehr der Unterdrücker ist, sondern jetzt auf seinen Vater hört und das Auto auch zweimal wachsen tut. Ja.
Den habe ich übrigens auch als Modell gesehen. Diesen, ist das ein Ford? Diese schwarze?
Ein Toyota.
Okay.
Der Pickup, den er am Ende bekommt.
Ja.
Ist ein Toyota.
Okay. Product Placement.
Ja. Alles. Also dieser Werbetrotz von Product Placement. Von vorne bis hinten.
Ja. Kann man übrigens auch erkennen an dem Logo von Shell, was sie eigentlich verwenden wollten, aber dann...
Ist doch gar nicht drin.
Ja, ja, genau. Aber der Vertrag war mit Shell. So. Und die haben dann Texaco genommen, weil das Texaco-Logo sich verändert hat im Laufe der Jahre. Das Shell-Logo war unbrauchbar, weil es das gleiche war, damals wie heute.
Okay. So. Zu wenig Änderungen im Logo.
Ja, und bei Texaco hat sich das Logo markant verändert und deswegen...
Was mir auch noch aufgefallen ist beim Gucken, ist der Parkplatz, wo sie fahren, sprich in die Zeit reisen.
Mhm.
Der heißt zu Beginn Two Pine Mall. Dann aber tut ja Marty, nachdem er 1955 ist, eine dieser zwei Fichten ummähen mit dem DeLorean.
Und dann heißt der One Pine Mall.
Genau, also zurückkommt, kurz bevor er da sieht, wie Doc erschossen wird, sieht man das Schild One Pine Mall.
Ja, also wer jetzt Lust bekommt, den Film nochmal zu schauen,
der soll das gerne
tun. Auch mit dem Hintergrund, sich an damals zu erinnern. Wenn ihr schon gesetzteren Alters seid, so wie wir jetzt, dann macht das durchaus Spaß und es gibt so viele kleine versteckte Details, die einem dann auffallen. Mir fiel da noch auf, Marty zeigt auch in einer Szene auf ein Foto und da steht die Klasse von 1984 und er ist selber Darsteller in einem Film gewesen, der genauso heißt. The Class of 84. Ja, solche Geschichten sind dann eben so kleine Sachen, die man beim ersten Gucken überhaupt nicht mitbekommt und die sich dann einem so erschließen. Entweder man bekommt es erzählt von jemandem oder man recherchiert es oder wie auch immer, aber da gibt es einen Haufen kleine Details, die da versteckt sind. Der ganze Film lebt davon. Ja.
Gut. Haben wir sonst noch was zu dem Film?
Der Fun-Fact ist jetzt halb angelesen, aber am Ende von Teil 1 kommt dieses Zitat, ne? Da, wo wir hingehen, brauchen wir keine Straßen.
Genau, das ist ja, wo Doc Brown die beiden einsammelt und mit ihnen in die Zukunft.
Richtig. Und in Ronald Reagan als Präsident der Vereinigten Staaten hat 1986 genau das Zitat gebraucht in der Ansprache, die er gehalten hat. Hat er den Film zitiert und hat das Zitat gebraucht, where we're going, we don't need roads. Das so als kleinen Fun-Fact oder so einen obskuren Fakt.
Da fällt mir auch ein bei Ronald Reagan, als er den Film das erste Mal gesehen hat, hat er auch mitten in der Vorführung, ich weiß nicht, ob damals Präsident den nochmal Kino geschaut hat oder ob die eine Privatvorführung hatten, vermutlich eine Privatvorführung, den Filmvorführer direkt gebeten, nochmal zurückzuspulen in die Sequenz, wo Marty gefragt wird, wer denn jetzt nun Präsident der Vereinigten Staaten sei, 1985, wenn der sagt Ronald Reagan und Doc Brown sich vor Lachen weggeschmissen hat und sagte, was, ein Schauspieler und Jerry Lewis ist dann Vizepräsident?
Ja, an das Zitat erinnere ich mich wirklich auch noch, ja.
Und diese Szene hat Ronald Reagan sich also wirklich explizit mehrmals verbrieft, ist es auch vorführen lassen, weil er das sehr witzig fand.
Okay, also ich kannte das Zitat. Aber dass er das selber so witzig fand und sich das mehrfach vorführen hat lassen, das ist natürlich auch noch so ein cooler Fun-Fact, so ein Easter Egg. Ich nenne es mal Easter Egg.
Ja, etwa, ja.
Ja. Ansonsten gibt es zig obskure Fakten, wo verschiedene Medien, Musiker, Videospielproduzenten Sachen aus den Filmen aufgenommen haben und zitiert haben oder eine Hommage daran gemacht haben. Die Liste ist endlos quasi. Also der Film war da schon sehr prägend für die Zeit. Und auch Zemeckis als Regisseur war für das zeitgenössische Kino damals ziemlich prägend und einer seiner größten Erfolge neben dem Film war Forrest Gump zum Beispiel. Kennt auch jeder oder ja, kennt jedes Kind quasi den Film.
Sollte man kennen.
Ja, sollte man eigentlich kennen.
Also man muss nicht unbedingt Tom Hanks Fan sein oder sowas, aber Forrest Gump gehört zu den Filmen, die man gesehen haben sollte. Jo,
ja.
Ich glaube, dann können wir schon mal das Thema Back to the Future beenden.
Der Film hatte auch noch zwei Fortsetzungen, die waren nicht so erfolgreich. Kinostart in Deutschland war, glaube ich.
Boah, es war, glaube ich, 89 oder so. Sie kamen kurz aneinander, die wurden ja auch gemeinsam gedreht.
Du meinst für den ersten Teil?
Nee, der erste Teil war
85. 3. Oktober. Genau. 3. Oktober 85, war mit 13 Jahre alt.
Ja, hat man auch schon zu Beginn festgestellt.
Richtig. Ja.
Ja, ansonsten, glaube ich, dann 89 kam die erste Fortsetzung, oder vielleicht sogar beide kurz ineinander drauf, glaube ich, oder 88, 89.
Ich glaube, ich habe sogar gelesen, dass sie die relativ zeitnah nacheinander gedreht haben.
Die wurden gemeinsam gedreht.
Wurden sogar gemeinsam gedreht, weil die kamen dann auch quasi im Jahresrhythmus raus, 89 und 90.
Dieses selbe Konzept mit dem gemeinsamen Drehen wurde ja Jahre später nochmal angewandt bei einem riesigen Dreiteiler. Wo auch alle drei auf einmal gedreht wurden. Den Namen verrate ich jetzt nicht.
Okay. Ist vielleicht irgendwann mal Thema.
Genau. Vielleicht sagt mal das Glücksrad irgendwann, dass wir darüber reden.
Möglich. Ja, und was mir halt noch von den Fortsetzungen in Erinnerung blieb, ist halt das Hoverboard. Das ist so für mich das Gimmick gewesen, was damals am faszinierendsten war. Und ich glaube, ja, in den Zeitgeist gepasst hat. Damals war ja Skaten riesig.
Konnte ich nie, kann ich heute immer
noch. Nee, konnte ich auch nie, kann ich auch immer noch nicht. Aber
ich glaube, mit dem Hoverboard wäre ich auch nur auf die Fresse geflogen.
Ja, aber die Skaterkultur war schon relativ
was mir noch groß in der Erinnerung geblieben ist aus den Fortsetzungen. Ich weiß, es ist, glaube ich, Teil 3 ist es, glaube ich, dann, der im Wilden Westen spielt.
Wie?
Wo er sich dann vorstellt als Marte, ach nein, Clint Eastwood. Und dementsprechend dann auch die Schlucht am Ende bei der Rückreise nach 1980 dann nicht mehr Madame Schlag-mich-tot-Schlucht, sondern Clint Eastwood-Schlucht, weil er dort dann reingefallen ist und tot war, offiziell.
Ja, dann hoffe ich, es hat euch gefallen. Und das war jetzt nur ein Thema. Es gibt viele, viele Dinge. Also die Themenliste ist ewig. Und ich denke...
Ja, wir könnten jetzt nur noch eins machen. Mhm. Wir könnten natürlich auch schon direkt hier in dieser Folge anfangen mit unserer Playlist. Wie hast du sie genannt? Mother of All Songs?
The Mother of All Playlist.
Oder Mother of All Playlists, so rum.
Mhm. Und es geht darum, dass jeder von uns beiden am Ende jeder Folge einen Song bestimmt, den wir gerne in dieser Playlist sehen würden. Und dann bestimmen wir noch 3 Songs, über die ihr abstimmen könnt. Also wie gesagt, jeder von uns wird einen Song bestimmen. Und ihr habt die Chance, abzustimmen über 3 weitere Songs. Und der Gewinner-Song wird dann auch in die Playlist kommen. Sprich, pro Folge werden 3 Songs eben in die Playlist aufgenommen. Das heißt, die wird wachsen mit der laufenden Anzahl der Folgen.
Und wir werden euch dann in den Shownotes noch verlinken, wo ihr diese Playlist alles finden könnt. Also Spotify auf alle Fälle. Dort werden wir es anlegen und dann müssen wir schauen, ob Apple und Amazon auch solche nette Features haben für öffentliche Playlists. Da muss ich selbst mal nachschauen. Ja.
Vielleicht ist es zu erahnen, aber die Playlist wird auch einige ältere Sachen.
Ja, ich glaube, sie werden nicht nur älter. Wenn ich an unsere Jugend zurückdenke, sie wird auch zum Teil sehr speziell.
Möglicherweise, ja.
Ja. Okay, fang mal an. Was wäre dein erster Titel?
Mein erster Titel? Das ist jetzt nicht unbedingt eine Wertung, dass das mein Favorite Song of All Times ist. Aber es ist ein Song, der mich oft dazu bewegt hat, als ich noch jünger war, die Beine hoch in die Luft zu werfen und über die Tanzfläche zu fliegen. Das wäre Photographic von Depeche Mode.
Okay.
Aber die Life is Gone.
Ich weiß, welche Nummer.
Ja.
Ja, viele würden denken, dass ich direkt was von Depeche Mode wähle.
Das habe ich dir jetzt abgenommen.
Das hast du mir jetzt abgenommen. Ich hätte es sowieso nicht gemacht.
Dann ist ja gut.
Bei mir wäre auch Photographic nicht auf dieser Playlist gelandet.
Gar nicht.
Das hat der Film Song noch nicht verdient, weil er ist noch immer mein heiliger Gral. Ich habe es noch nicht geschafft, trotzdem ich auf vielen Konzerten war von Deepesh Mode, ihn live zu hören. Wenn ich das irgendwann mal geschafft haben sollte, dann... Gut, du hast jetzt schon drauf gesetzt.
Ja, jetzt ist zu spät.
Jetzt ist zu spät, ja.
Zu spät.
Ja. Ein Song, den ich auch ziemlich cool finde, was eines der ersten Riesenkonzerte war, wo ich allein unterwegs war, wäre Alphabet Street von Prince. Und die damit zusammenhängende Love-Sexy-Tour von Prince war großartig.
Gute Wahl.
Aber als ganz ehrlich, ich war nette mal 17 und da bin ich da alleine mit dem Sonderzug nach Frankfurt. Das war schon cool. Aber kommen wir gerne mal an zu drüber reden. Ja. So, welche drei geben wir denn zur Wahl?
Also ich hätte einen im Sinn, der ist nicht ganz so alt, aber für mich eine total überzeugende Live-Performance, also in allen Aspekten. Deswegen auch die Live-Version hier am besten. Und zwar am besten die von Wacken 2013. Das ist von Nightwish.
Ja.
Ghost Love Score. Und die Live-Performance aus Wacken von 2013 ist
Wahrscheinlich kenne ich den Song, aber ich schaffe ihn gerade nicht mehr.
Denn du kennst den Song hundertprozentig und es war quasi so, dass, ich will nicht sagen das Coming Out, aber da hat die neue Sängerin gezeigt, dass sie der von Nightwish geschiedenen Taya, die ja dann die Band verlassen hat, absolut ebenbürtig ist und das war eine der besten Performances überhaupt. Das ist die
Einzige. Dann kann ich dir sagen, ich kenne den Song nicht.
Okay.
Weil ich habe nach Tayas Ausstieg mir kein Album mehr angehört.
Dann solltest du dir das anhören. Also das ist auch so ein ganz beliebter Song auf YouTube, auf den immer reacted wird von irgendwelchen Vocalists oder von Vocal-Teachern und Gesangslehrern oder anderen Bands,
ja,
die den dann bewerten. Aber jetzt mach du deine Wahl.
Den Song finde ich großartig. Another Love von Tom O'Dell. Er läuft mittlerweile auch ständig irgendwie auf TikTok oder Insta oder sonst so über den Weg. Ich weiß nicht, warum die Leute diesen Song da zurzeit so supporten. Habe ich mich weder drüber belesen noch sonst. Ich finde ihn seit Jahren geil. Es ist halt so ein schönes One-Hit-Wonder auch gewesen. Aber er ist großartig, der Film. Another Love von Tom O'Dell.
Der Song meinst du nicht, der Film?
Der Song, ja.
Ja.
Habe ich Film gesagt?
Ja.
Oh Mann. Es ist spät.
Es ist spät. Okay, und dann machen wir jetzt vielleicht den Wechsel. Bei der nächsten Folge machst du zwei Vorschläge und ich einen.
Gut.
Das ist jetzt so komplett ins Blaue. Ich würde nehmen Ministry Jesus Build My Hot Rod.
Okay. Das, glaube ich, würde jetzt nicht jeder Hörer kennen. Ich kenn's.
My Ding-a-lang-ling-long.
Genau.
Ja, vielleicht einfach mal googeln auf YouTube, ist nicht jedermanns Fall, aber was auch
wie ein Riesen-Club-Hit.
Ja.
Also damit hat man schon auch, wie man bei uns früher so schön sagte, die Ökos von der Tanzfläche vertrieben.
Ein wenig. Nichts gegen Ökos.
Alles gut. Also wenn man sich auch darunter vorstellt,
ja,
das hat die Tanzfläche verlassen.
Ja.
Bei diesem Song. Ja. Gut. Und
sind jetzt auch sehr verschiedene Ansätze, aber das macht es ja bunt. Das ist doch schön.
Ja, das macht es wirklich sehr bunt. Also ich glaube, wir haben jetzt hier, wenn ich jetzt mal so drüber gucke, wir haben zwei Songs von wahrscheinlich mit unseren Lieblingskünstlern.
Ja.
Dann einmal Metal, einmal eine Liebesballade und dann wirklich was aus den Tiefen des Undergrounds, wo viele Menschen sagen würden, Ministry, was ist das? Kann man das essen? Aber wie gesagt, hört es euch an. Es wird nicht jedermanns Geschmack sein, aber es hat was. Ja. Ich
kenne aber auch Leute, für die wäre Ministry jetzt schon fast wieder Mainstream. Also das kommt immer auf die Sichtweise an, ne? Ja. Ja. Aber ich denke mal, für jemanden, der generell nur Radio hört, wäre Ministry vielleicht nichts, was man kennen muss.
Nein. Also ich behaupte mal, dass 90% meiner Arbeitskollegen das nicht sagt.
Möglicherweise.
Ja. Okay. Dann würde ich sagen, beschließen wir die heutige Sendung.
Ja, war wunderbar, hat Spaß gemacht.
Ja, und ja, wir werden versuchen, wöchentlich zu erscheinen. Das versprechen wir hiermit, aber nicht hoch und heilig.
Ja.
Weil hoch und heilig, das geht meistens schief. Aber wir versuchen das schon jetzt wöchentlich hinzukriegen. Und wir würden uns freuen, wenn ihr uns eine Reaktion da lasst. Und von dann bis zur nächsten Woche. Tschüss.
Ciao.
Wir hoffen, du hattest genauso viel Spaß beim Zuhören wie wir beim Aufnehmen. Also, bis zum nächsten Mal. Tschüss.